Mitbürger, Freunde, Landauer, hört mich an. Verabschieden will ich nimmer nicht in Reisen. Was Menschen Übles tun, das überlebt sie. Das Gute wird in ihnen oft begraben. So sei es nicht mit Schlimmer. Bewusst habe ich mit einem Zitat aus Shakespeares Julius Caesar, der berühmten Trauerrede des Marcus Antonius, und dies aus zwei Gründen begonnen. Zum einen stehen Abschiede und Tod in einer inneren Beziehung, denn jeder Abschied ist ein kleiner Tod. Zum anderen, weil du, Hans Dieter, ein Liebhaber und Kenner berühmter Zitate bist und deine Rede, wenn ich mich recht erinnere, zum Jahreswechsel 14 auf 15, war ein Feuerwerk von solchen, die du auf die Stadtpolitik gerichtet, elegant abgewandelt verwendet hast. So sei es auch mir erlaubt, deiner, und ich gestehe es auch meiner Vorliebe, dieser Rede Rechnung zu tragen, und damit das Gute mit dir nicht begraben wird, wie es in dem Zitat heißt, gestatten Sie mir einen Rückblick auf dein politisches Leben hier in der Stadt. Ein Rückblick, der nur sehr summarisch ausfallen muss. Und ich darf am Anfang dieser Aufzählung, mehr kann es nun wirklich nicht sein, zunächst bekennen, dass ich von Haus aus Neusteller bin. Und zu meiner Schulzeit in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts spielte für uns Landau überhaupt keine Rolle, sondern wir waren alle vom Vorzug Neustadts der Perle der Pfalz tief überzeugt. Und in der Tat war es damals auch so. Inzwischen, und das ist dein Verdienst, mit dein Verdienst, hat Landau, ich gestehe es jetzt als langjähriger Landauer, ohne in Trauer zu verfallen, Neustadt bei weitem überholt und die Rangfolge völlig verändert. Der anwesende OB von Neustadt mag es mir verzeihen. Neustadt ist die Perle aus der ohnehin nie vorhandenen Krone gefallen. Du bist jetzt 44 Jahre aktiv in der Landauer Politik. Und außer Rudi Eichhorn fällt mir, was die Länge der Tätigkeit angeht, niemand anderes ein. Seit 1979 Stadtrat, 1986 Fraktionsvorsitzender. Und wer erinnert sich nicht, wenn er etwas älter ist, an deine Rededuelle mit Herrn Dr. Wolf, die viel Farbe ins kommunale Geschehen gebracht hat. Du hast als Bürgermeister die Schulsanierung in Angriff genommen, die Sportstätten renoviert und die Fusion kommunaler Kliniken durchgeführt. Das Freibad wurde in Stand gesetzt, was angesichts der kurzen Bahn wohl nicht so ganz gelungen ist, wie sich das manche vorgestellt haben. Aber auch in der finanziellen Beschränkung zeigt sich der Meister. Ab 2008 hast du als Oberbürgermeister die Stadtentwicklung maßgebend beeinflusst. Der Bahnhof ist jetzt wieder ansehnlich. Als der Ostbahnstraße ist ein ansprechender Boulevard geworden. Der Heinrich-Heine-Platz nimmt sich sehr schmuck aus. Und auch der Obertorplatz, trotz der etwas mickrigen Springbrunnen, lässt sich gut an. Auch deine kulturellen Aktionen sind bemerkenswert. Das Kulturamt bietet jedes Jahr eine Fülle interessanter Vorstellungen. Und zusammen mit der Kulturamtsleiterin Frau Haas hast du hier etwas auf die Beine gestellt, was ich sehen lassen kann und in der großen Tradition Landau steht. Denn wenn Landau in einem Punkt Neustadt immer überlegen war, dann im Bereich der Kultur. Und ich darf nur an den legendären Herrn Krämer erinnern, dem es immerhin gelang, einen Mann wie Herbert von Karajan hier in dieses Haus zu bringen. Letztlich wohl alles überstrahlend dein Einsatz für die Landesgartenschau im Wortsinne ein Bombenerfolg. Die erst
kurz vorüber ist und nur als gelungen bezeichnet werden kann, insbesondere aufgrund ihrer Auswirkungen auf die künftige Stadtentwicklung. Hier ist ein Samen gelegt worden, der noch viele Früchte bringen wird. Landau ist, wie es neudeutsch heißt, zu einer Schwarmstadt geworden. Nicht nur, weil Menschen in Schwärmen hierher kommen, sondern weil man unwillkürlich ins Schwärmen gerät, wenn man durch die schmucken Gassen geht. Und so finden wir nach deiner Amtszeit eine Stadt vor, die dem Motto Ludwig des 14. entspricht, das am Gipfel des deutschen Tors in Latein zu lesen ist. Nec pluribus impar, auch vielen gewachsen. So viel im Galopp zu deinen Aktivitäten. Und es gibt das alte Wort, dass der Fisch vom Kopf her spielt. Warum bei dir nicht einmal eine Umdrehung dieses Satzes? Dass nämlich, und das Wort Kopf wird jetzt in vornehmerer Form aufgenommen, die Wohlgerüche, die das Stadtoberhaupt entwicklungsmäßig ausgeströmt hat, sich auf die gesamte Stadt und die Bevölkerung legen. Und warum ist dies alles so gelungen? Weil du das verkörpert hast, was ein Stadtoberhaupt verkörpern soll, nämlich Dirigent und Taktgeber für die Entwicklung sein, sodass eine Richtung erkennbar ist und eben das zur Aufführung gelangt, was du dir in deiner politischen Partitur vorgenommen hast. Lass mich zur Illustration und Auflockerung eine kleine Geschichte erzählen, die mehr als alle nüchternen Beschreibungen ausweist, wie du vorgegangen bist. Ein Mitglied der Berliner Philharmoniker von einer Probe zurückkehrend begegnet einem Konzertbesucher und dieser fragt neugierig: Ich habe gehört, ihr habt einen neuen Dirigenten. Was hat er heute dirigiert? Und die Antwort des Musikers erntet: Was er dirigiert hat, weiß ich nicht. Wir haben jedenfalls Mozart gespielt. Wenn du Wagner geben wolltest, dann ist eben nicht Mozart gespielt worden und du hast als Chef die Sache im Griff gehabt und die Richtung in deinem Sinne zum Wohle der Stadt vornehmen können. Nun fragt man sich natürlich, welche Charaktereigenschaften haben dich dazu befähigt, und da fällt mir spontan ein, was mit deiner Verwurzelung in unserer Region und deinem bodenständigen Handwerkerelternhaus zu tun hat. Dass du ein ausgesprochen volkstümlicher Mann bist, dass du auf die Menschen zugehst, dass du ihre Probleme ernst nimmst und nicht abgehoben in deinem Amtszimmer über allem thronst. Und jede Beschreibung fällt natürlich in ihrer Farbigkeit zurück hinter Geschichten, die dein Wesen ausdrücken. Und ich erinnere mich, dass du in deiner schon angesprochenen Rede zum Jahreswechsel einen Scherz eingebaut hast, der mehr als alles andere ausweist, wie du dich selbst siehst. Da sitzen zwei Damen hoch oben auf einem Baum, tun nichts und schauen blöd in die Gegend. Der Fuchs kommt und sagt: Was macht ihr beide da oben? Wir machen nichts, sagt einer, aber wir sitzen hier und schauen blöd in die Gegend. Das entspannt ungemein, setzt sich dazu, es wird dir auch gefallen. Der Fuchs setzt sich am Fuße des Baumes hin. Und als der Hase kommt und fragt: Was machst du hier eigentlich? Antwortet er: Ich sitze hier, tue nichts und schaue blöd in die Gegend. Das haben mir die Raben angeraten, das entspannt ungemein und ich gebe zu, dem ist auch so. Der Hase folgt diesem Rat und plötzlich taucht der Jäger auf und erschießt Hase und Fuchs. Da wendet sich der eine Rabe an den anderen und sagt: Da hast du es. Blöd in die Gegend kann man ungestraft nur in gehobener Position stellen. Ein Mann, der diesen Witz als Stadtoberhaupt gut findet und im Inneren weiß, dass ein Quäntchen Wahrheit darin steckt, der war der Richtige für diese Stadt. Und ich darf Ihnen noch etwas anbieten, was ein Wesen ausdrückt und weise darauf hin, dass Goethe über Lichtenberg gesagt hat: Wo er einen Scherz macht, Da liegt ein Problem verborgen. Ein Mann betritt eine Tierhandlung und wünscht, einen Papagei zu kaufen. Er deutet auf eines der Tiere hin und fragt nach dem Preis. Und ihm wird mitgeteilt, dass dieser Papagei 3.000 Euro kostet. 3.000 Euro für einen Papagei, fälligst den Mann. Das ist nicht nur ein Papagei. Der kann auch lesen, schreiben und telefonieren. Der ersetzt ihn eine Sekretärin, meint der Tierhändler. Ich brauche keine Sekretärin. Ich brauche einen schlichten Papagei. Und wendet sich dem Nächsten zu. Und als er dort nach dem Preis fragt, wird ihm als Gebot 6.000 Euro aufgehoben. Was kann denn der noch mehr als der andere? Nun, der kann auch Französisch und Englisch in Wortenschrift. Der ersetzt ihm einen Auslandskorrespondent. Ich brauche weder eine Sekretärin noch eine Auslandskorrespondentin. Ich brauche einen hundsgewöhnlichen Papagei. Und dann ins Finden, sieh da ein zerzaustes Wesen sitzen, das vor Schwäche bald von der Stange fällt. Und er deutet dorthin und sagt, den will ich. Jetzt haben sie aber ganz daneben gelangt, meint der Tierhändler, der kostet 12.000. Ja, um Himmels Willen, was kann denn der noch? Der kann im Grunde gar nichts. Aber die zwei anderen sahen Chef zu. Zu ernst zu nehmen und sich nicht im Detail verlieren. Denn was die beiden anderen Papageien können, das weiß der Chef-Papagei natürlich und macht sich deren Fähigkeiten zunutze. Was ich Ihnen scherzhaft angedeutet habe, kann auch seriös zum Ausdruck gebracht werden. Johannes der 23, dieser sympathische, dicke Papst, hat einmal das Wesen des Chefs natürlich lateinisch so zusammengefasst. Omnia videre, multa determinere, pauca modere. Gestatten Sie mir, dass ich die mittlere lateinische Zeile etwas vulgär übertreibe, weil mir keine vornehme Übersetzung auf Hochdeutsch eingefallen ist. Ein Chef soll alles sehen, vieles am Arsch vorbeigehen lassen und nur weniges entschieden anbahnen. So wird regiert. Es ist nicht von ungefähr, dass heute kein Politiker das Wort ergreift, denn es war dein Wunsch, Hans-Dieter, dass ich dies als Freund tue. Und ich tue dies, wie du sicher im Verlauf der bisherigen Rede schon bemerkt haben dürftest, gerne. Ich will mich jetzt, nachdem ich dich als Oberbürgermeister kurz charakterisiert habe, dem eigentlichen Menschen Hans-Dieter zuwenden, einem Freund seit langer Zeit. Eine Freundschaft, die gewachsen ist aus deinem Elternhaus, denn meine Frau und ich waren schon mit deinen Eltern befreundet. Vor allem über unsere gemeinsame Liebe zur bildenden Kunst. Und ich habe in Ihrem Hause viele Maler kennengelernt, darunter den von mir so hochgeschätzten Werner Brandt, und Ihre Sammlung bewundern können. Eine Sammlung, die Ihresgleichen sucht. Aus dieser alten Verbundenheit heraus möchte ich diese Abschiedsrede auch darauf verwenden, das Bleibende, das dich Prägende festzustellen, das unabhängig von deinem Oberbürgermeister-Dasein war und ist. Nicht das, was im Laufe der Zeit sich ergeben hatte, noch ergeben wird, sondern was das Kontinuum deines Daseins, das ja nicht mit dieser Oberbürgermeisterzeit endet, ausmacht. Dabei spielt die Zeit überhaupt keine Rolle, denn was ist die Zeit? Es gibt die verschiedensten Ansätze von Leibniz über Kant zu Einstein, aber hier geht es nicht um den physikalischen Zeitbegriff. Denn die Zeit vergeht im Grunde nicht. Was vergeht, sind wir vor der stillstehenden Zeit. Der Zeitbegriff, den ich dieser Rede unterlegen will, ist der des heiligen Augustinus, der ganz nebenbei auch ein berühmter Philosoph war, der meines Erachtens den Begriff der Zeit und den für uns Menschen wesentlichen und vor allem verständlichen Punkt gebracht hat. Es gibt weder Vergangenheit noch Zukunft. Es gibt nur drei Formen der Gegenwart. Die
Die Gegenwart der Vergangenheit ist die Erinnerung. Die Gegenwart der Zukunft ist die Erwartung. Und die Gegenwart der Gegenwart, wenn man so sprechen darf, das, was wir hier jetzt alle gemeinsam miteinander erleben, ist der Augenblick. So sind immer alle drei in der menschlichen Seele versammelt. Und diese Versammlung in deiner Seele, dieses Kontinuum deines Wesens, das möchte ich jetzt herausarbeiten. Parmenides, einer der Vorsokraten, lässt uns wissen, Denken und Sein sind dasselbe. Und für Herrn Professor Sacchinelli auf Griechisch, das stimmt doch. Denken und Sein sind dasselbe. Denken und Sein stehen also in einer Identität und Denken und Sein haben sich bei dir im Laufe der Zeit nie voneinander getrennt. Deshalb warst du immer identisch, dich selbst, authentisch. Man kann sich indes nur gleich bleiben, wenn man sich verändert. Wir steigen nie in denselben Fluss, wie Heraklit uns aus der Antike entgegenruft. Alles fließt. In dieser Bewegung ist im Grunde das Bleibende aufgebaut. Du warst als junger Mensch das, was man damals noch mit einem Unterton von teils Bewunderung, teils Abscheu einen Linken nannte. Und ich erinnere mich an die bewegten Klagen deines wertkonservativen Vaters, der mir und meiner Frau gegenüber immer sein Leiden bekundete, da sein Sohn mir sich ausdrückte. Ein ganz linker Vogel sein. Und bei so finsteren Organisationen wie den Jungsozialisten sein Unwesen treiben. Ich habe ihn dann immer zu trösten versucht und zunächst einmal SPD-intern einen Satz von Willy Brandt zitiert. Wer mit 18 kein Kommunist ist, aus dem wird nie ein echter Sozialdemokrat. Was ihn aber wohl deshalb nicht beruhigte, weil diese Wendung zu viel sozialistischen Stallung ausströmte. Erst mit dem Altmeister aller Lebensweisheiten, mit Johann Wolfgang von Goethe, konnte ich ihn halbwegs zufriedenstellen. Wenn sich der Most auch ganz absurd gebärdet, es gibt zuletzt doch noch einen Wein. Und diese Hoffnung, die ich deinem Vater vermittelt habe, hat sich ja durch meine bewährt und das richtig herausgestellt, denn niemand hier wird wohl ernsthaft bestreiten wollen, dass aus diesem schäumenden Moss nicht eine ganz ansehnliche Spätlese im Laufe der im Grunde stillstehenden Zeit. Und diese Wandlung war nur möglich, weil Denken und Sein bei dir ihre Identität bewahrt haben, weil du im Laufe der Zeit, die immer in ihren drei Formen in dir gegenwärtig war, bemerkt hast, dass man sich nur dann gleich bleibt, wenn man sich verändert und den Einflüssen der Außenwelt die Möglichkeit einräumt, die inneren Veränderungen, die die Grundlage des Gleichbleibens sind, zuzulassen. Die berufliche Station, die du durchlaufen hast, möchte ich hier nicht anführen. Jedenfalls hast du Erfahrungen auf vielen Gebieten sammeln können und diese dann gebündelt in dein Oberbürgermeisteramt mitzunehmen. Und es ist schade, dass dein Vater und deine Mutter diese Wandlung ihres linken Rebellen in den Stadtvater nicht haben erleben dürfen. Und jetzt gehst du, obwohl dir, und darüber dürfen wir uns ja alle einig sein, eine zweite Amtszeit offen gestanden hätte. Und trotz dieser Aussicht veränderst du dein Leben, um dasselbe zu bleiben. Beim Stabhochsprung-Meeting dieses Jahres wurdest du von einem Zuschauer gefragt, warum du denn jetzt schon gingst. Und du hast geantwortet, ein Stabhochspringer und ein Oberbürgermeister müssen sich auf die Kunst des richtigen Absprungs verstehen. Und auf diese Kunst verstehst du dich. Die Oberbürgermeister-Episode ist abgeschlossen. Wir brauchen, um dich nicht besorgt zu sein, du wirst auch den weiteren Verlauf deines Lebens auf der Grundlage deines Denkens, deines Seins in der Form bewältigen, wie es dir ansteht und gefallen wird. Aber ich warne dich nachdrücklich vor dem, was wir den Ruhestand nennen. Denn, und lass mich kurz ins Lateinische verfallen, Seneca. Otium sine negotiis est vos, et hominis vivi sepultura. Ruhestand ohne geistige Beschäftigung ist der Tod und das Begräbnis eines lebendigen Menschen. Und ich hoffe und ich weiß im Grunde von dir, dass dir dies nicht passieren wird und du dich nicht eines Tages als lebendig begraben ansehen musst. Es wird weiter so sein, wie es in einem gelungenen Leben ist, dass jeder Tag die neue, alte Aufgabe stellt, sich nämlich abzumühen und den Forderungen des Tages gerecht zu werden. Es gibt kein tröstliches Beispiel für unser Leben, als das zuletzt schrecklich anmutende Bild des Sisyphus, dieses armen Kerls, der verurteilt war, einen Felsbrocken jeden Tag vom Tal auf die Bergkuppe zu wissen. Und wenn er dann schweißriesend diesen Stein oben hatte, rollte dieser vor seinen Augen zurück in die Talposition und er musste wieder und wieder von vorne beginnen. Und das ohne jeden Unterlass und ohne jede Aussicht, dass dies einmal anders werden könne. Im Grunde ist dies die positive Botschaft für unser Leben. Was würden wir alle tun, wenn dieser Brocken auf dem Berg bleiben würde? Was bliebe uns am nächsten Tag noch zu leisten übrig? Dieses ständig bemüht sein, dieses Wissen, den Stein morgens wieder dort zu finden, wo man ihn am vergangenen Tag nach oben gerollt hat, das hält uns wach und gibt uns die Spannkraft, das Leben zu bewältigen. Wer immer strebend sich bemüht, ruft uns Böde entgegen, den können wir erlösen. Sodass uns für deine Zukunft nicht bang sein muss. Du wirst jeden Tag deinen Stein wieder nach oben rollen dürfen. So können wir dich heute in allen Ehren verabschieden. Und ich will dies um unserer gemeinsamen Zitatenlust auch zum Schluss zu krönen mit einem Satz von Johann Peter Hebeltun. Wir sind Pflanzen, die, wir mögen es uns gerne geschehen oder nicht, mit den Wurzeln aus der Erde steigen müssen, um in Äther blühen und Früchte tragen zu können. Wir alle haben die Früchte deiner Oberbürgermeisterzeit ernten dürfen. Dafür unser Dank. Alles Gute, mein Freund.